Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast, den fünften zur Europameisterschaft 2024. Ich weiß nicht, warum ich die immer durchzähle. Eigentlich ist es nicht besonders wichtig. Was wichtig ist, es ist der erste Podcast nach dem Aus der österreichischen Nationalmannschaft. Und es ist der letzte Podcast vor dem Viertelfinale der Europameisterschaft 2024. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer, und hier auf YouTube, ihr seht ihn, und im Podcast werdet ihr ihn gleich hören, den Philipp Eitzinger. Hallo Philipp.
Hallo Tom.
Wir sind die Crew von ballverliebt.eu und das schon seit 17.000 Jahren.
17.
Ja, 17.000. Egal, jedenfalls, ich würde sagen, wir gehen da gleich mal rein und fangen einfach mal an mit dem naheliegendsten Thema, auch weil es das ist, das einzige Schöne der Vergangenheit liegt. Österreich gegen die Türkei 1-2. Österreich ist raus. Es ist sehr traurig. Philipp, wie geht's dir?
Geht schon. Es ist, und das ist auch im Grunde genommen das darunterliegende Grundthema, der Grundtenor meine Story über quasi das österreichische Fazit, dass es eigentlich das erste Mal seit ewig so ist, dass man mit einem gewissen Optimismus aus einem Turnier rausgeht, weil Erwartungshaltung und das, was sich in den Monaten, Jahren vor der EM abgezeichnet hat, was Österreich zu spielen imstande ist, und das, was Österreich dann tatsächlich bei der Europameisterschaft gespielt hat, eigentlich deckungsgleich war, also zumindest das eine gegenüber dem anderen nicht dramatisch abgefallen ist und man nicht anders als in der Vergangenheit zuweilen das Gefühl hat, dass da an dem Ausscheiden jetzt irgendwie was tieferliegendes, strukturelles schuld ist oder man halt irgendwie einfach nicht gut genug ist, sondern dass es ja in dem Fall halt bis zu einem gewissen Grad einfach auch ein blöder Spielverlauf war und ein Spiel, das man eigentlich gewinnen hätte können, aber an diesem Tag halt die Umstände, der Spielverlauf, das Spielglück und auch einige Entscheidungen halt dagegen gesprochen haben, aber eben nichts, was ist irgendwie dramatisch grundsätzlich verkehrt laufen würde. Und
lass mich da mal kurz rein. Also ja. Ich finde ja, das ist eigentlich, finde ich genau das Frustrierende. Also deswegen habe ich eigentlich an dieser Niederlage so extrem zu kiefern gehabt, weil ich mir gedacht habe, das war jetzt einfach nur Scheiß. Die haben nicht schlecht gespielt, die haben ein super Turnier geholt, die haben ihre Leistung abgerufen, der Gegner war nicht besser. Du hast alles richtig gemacht und du bist draußen. Ich finde das extrem unbefriedigend. Ich habe es eigentlich super gefunden, wenn man sagen könnte, ja, der Trainer war scheiße. Das ist so befriedigend, du weißt, was das Problem ist, was du bereinigen musst, damit es beim nächsten Mal besser ist. So, jetzt für österreichische Verhältnisse extrem schwierig. Weil, was sollst du machen?
Also im Grunde genommen die Situation, in die England vor anderthalb Jahren nach dem Viertelfinale gegen Frankreich war. Man hat eigentlich nicht so furchtbar viel verkehrt gemacht und ist trotzdem früher ausgeschieden, als es sein hätte müssen.
Aber jetzt hast du aber trotzdem irgendwie den Optimismus auch gleich wieder genommen, weil wenn die Österreicher die gleiche Linie hinlegen wie die Engländer beim nächsten Mal, dann schauen wir uns das wieder nicht gerne an. Also
ja, und in eineinhalb Wochen dann wir uns wieder zusammensitzen und reden drüber, wie England gerade das Finale gewonnen hat.
Man kennt meine Zuneigung zum englischen Fußball, das würde jetzt mich nicht wahnsinnig stören, aber es gibt jetzt zumindest im Turnierverlauf noch nicht viel, das es nahelegt, aber gut.
Nein, ja. Das werden wir dann in den nächsten anderthalb Wochen sehen, oder zumindest mal Samstag.
That's correct. Aber da kommen wir noch dazu. Bleiben wir noch ein bisschen beim Österreich-Spiel. Du hast in deiner Analyse das Ganze eingeordnet. Fass dich jetzt mal kurz zusammen und paraphrasiere.
Jetzt bin ich gespannt.
Du fandest zwischendurch eine gewisse Ideenlosigkeit im Österreich.
Ja, so zwischen 15. und 45. Minute. Also da war das Tempo sehr gering, waren die Ideen sehr gering. Es ist nicht gelungen, irgendwie in die Tiefe zu kommen. Sie haben jetzt natürlich auch nicht dann das ganz große Risiko genommen, weil sie immer irgendwie Sorge hatten mussten, dass wenn so ein Risikoball dann mal verloren wird, dass die Türken dann wirklich schnell kontern und gefährlich dann vors Tor kommen. Ich hab irgendwann mal so um die 35. herum notiert, so Österreich hat 80% Ballbesitz, aber die Türkei ist in 2-0 irgendwie näher. Weil natürlich, es lässt sich besser kontern als so ein tiefer 5-4-Block ausspielen.
Ich könnte mich jetzt an keine Chance der Türkei erinnern, allerdings muss man sagen, ich glaube, die zwei Eckbälle und ein zusätzliches Ding, ja.
Chancen im engeren Sinn hat es ja auch eigentlich keine gegeben, weil da reden wir vielleicht von, keine Ahnung, von zwei Torschüssen im ganzen Spiel, die die Türken so zusammengebracht haben. Aber natürlich ist es vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch Projektion, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass sie Sorge haben, dass die Türken eben so eine Situation auch mal zu Ende gespielt bekommen, weil die Ansätze bei den Türken waren in einigen Situationen da, aber sie haben es halt nie irgendwie präzise bis zum Abschluss durchgebracht.
Also sie waren schon sehr flott vorne oder zumindest so am 16er in einigen Situationen, sind dann tatsächlich aber gut wegverteidigt worden am Schluss. Ja. Insgesamt muss man sagen, die österreichische Leistung, ich fand sie wirklich, wirklich gut und ja,
wirklich, der Halbzeit dann zumindest, ja.
Na, auch in der ersten, ja, da waren nicht viele Chancen zwischen der zweiten, 20. Minute und der Pause oder so. Und man hat gemerkt, man rennt da jetzt ein bisschen an und muss sich ein bisschen drauf einstellen. Aber an und für sich erstens schon mal die Reaktion aufs Tor, aufs Gegentor, hervorragend, die Mannschaft sofort wieder da gewesen.
Passt, dass der Ausgleich anderthalb Minuten später, ne?
Ja, abgesehen davon, dass man vorher auch schon mal kurz gefährlich worden ist. Also wir haben in 55 Sekunden ein Tor gekriegt, aber eigentlich vorher schon eine halbe Chance gehabt. Es war eigentlich ein ziemlich imposantes Spiel, wenn man es neutral betrachtet. Und ja, die zweite Hälfte dann überhaupt sowieso. Also am Schluss Österreich, glaube ich, 2,75:1 XG, Expected Goals, dagestanden. Es waren genug Chancen da, um dieses Spiel zu drehen. Es war extrem unglücklich, dass man, oder sagen wir so, die zwei Eckbälle, die man zugelassen hat, hat man nicht gut genug verteidigt. Aber sonst war das eigentlich eine sehr tadellose Leistung. Auch eine, die, und ich muss sagen, also Spaß, die ein bisschen Spaß gemacht hat und die mich zum Ende des Spiels hin auch mit von der Emotion gepackt hat. Ich habe eigentlich so tatsächlich, ja, ich hatte beim Niederlande-Spiel dann so zwischendurch diesen Push, wo ich sage, hey, jetzt taugt mir das Team so richtig. Und jetzt eben die letzten 20, 30 Minuten wollte ich auch unbedingt, dass Österreich da nochmal was holt und reißt. Ansonsten war ich eigentlich erstaunlich emotionsarm während der ganzen Europameisterschaft, habe das sehr detached sehen können, auch die Niederlande gegen Frankreich. Ich wusste, das ist kein Problem, der Sieg gegen Polen war irgendwie sehr erwartungsbedürftig. Und dann haben sie mich eben mit ihrer Leistung gegen die Niederlande, vor allem aber damit, dass sie das tatsächlich emotional super gemacht haben, dass sie immer wieder zurückgekommen sind und immer wieder einfach weitergespielt haben, wenn was schiefgegangen ist, da haben sie mich abgeholt. Da habe ich dann das erste Mal geschrieben auf Mastodon, glaube ich, sie sind geil. Als sie das zweite Mal die Führung wieder geholt haben, sich einfach so gegen die Niederlande, weil sie sich nicht davon irritieren lassen haben. Und das war jetzt irgendwie gegen die Türkei auch so. Also die haben dann quasi, das war eine scheiß schwierige Situation, eine, die sie nicht kennen. Österreich ist selten in Rückstand geraten in Vorbereitungsspielen oder in...
Nie.
Ja, oder in den Spielen halt davor. und trotzdem, und natürlich haben sie da ein bisschen Kiefel dran, aber trotzdem haben sie weiter an den Plan geglaubt und haben es probiert auf verschiedenste Arten.
Trust the process.
Ja, und das ist cool. Das hat mich abgeholt. Emotional nämlich, witzigerweise.
Ja, ich habe die Spiele selbst habe ich auch alle irgendwie recht detached sehen können. Das einzige Mal, wo ich wirklich so ein bisschen war, das war Polen so zwischen 30. Minute und 60. Minute. Weil das für mich das Spiel war, was ja in Wahrheit die Europameisterschaft macht für Österreich. Weil das war das Spiel, wenn sie das nicht gewinnen und dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du die Niederlande dann schlägst, dann geht es vielleicht in der Vorrunde raus. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge gehabt. Aber wie sie das gezogen haben, da war der Rest des Turniers, ich mag nicht sagen wurscht, aber doch so, dass man sagen hat können, das Turnier ist, und das ist auch wieder eigentlich total österreichisch, das Turnier ist kein Misserfolg mehr. Also es ist gut, es wird passen, wir sind im Achtelfinale, damit ist mehr oder weniger das, was man realistischerweise erwarten konnte, erreicht. Und alles, was jetzt noch kommt, das ist dann Zugabe. Die Zugabe war dann ein super Spiel gegen die Niederlande, dass sie Ja, mit viel auch psychische Widerstandskraft gezogen haben. Und ja, natürlich, ein Achtelfinale verliere ich lieber gegen Italien in der Verlängerung als gegen die Türkei, so wie es da gelaufen ist. Aber was ja dann, das Ergebnis ist exakt dasselbe wie vor 3 Jahren. Aber die Wahrnehmung ist eine ganz andere und die Art und
Leistung ist eine
Weise.
ganz andere,
Ja, und es ist das am Ende, das, was hier eigentlich dann auch bleibt und zählt, weil das, an was man sich erinnert, das sind ja nicht, also man sich, also die breite österreichische Fußballöffentlichkeit, das sind ja nicht die taktischen Nuancen, warum sie gegen die Niederländer gewonnen haben, sondern das ist das Gefühl, als sie die Niederländer besiegt haben und das Gefühl, als sie die Polen besiegt haben und das ist diese Form von emotionaler Bindung, die das Team jetzt wirklich geschafft hat, in den letzten 2 Jahren herzustellen. Und das Turnier diese emotionale Bindung nicht nur nicht schwächen hat lassen, sondern verstärkt hat. Und das ist, glaube ich, das zentrale und wichtige Erbe von dieser Europameisterschaft, dem Erbe, also das wichtige Erbe dieses Turnieres aus österreichischer Sicht ist, dass die Erwartungshaltung nicht, also und diese emotionale Bindung von der Mannschaft zu den Fans nicht nur nicht schwächer geworden ist, sondern sich verstärkt hat. Und natürlich wäre es super gewesen, wenn sie jetzt ins Viertelfinale gekommen wären und alles drum und dran. Aber diese Momente, wie sie nach dem Niederlandespiel in Berlin miteinander feiern und dieser, ja, vor allem das, aber auch der Sieg gegen Polen und einfach diese, auch wie sie nach dem Türkei-Spiel wieder der Sabitzer mit völlig leerem Blick da steht und die Mannschaft aber von den Fans gefeiert wird. Das ist diese Form von emotionaler Bindung, die eben anders als 2016 sich verstärkt hat. Und das finde ich wahrscheinlich das zentrale Erbe eben dieser Europameisterschaft aus österreichischer Sicht.
Okay, jetzt weiß ich, dass mich die Leute auch wieder hören.
Aha.
Das ist hervorragend. Also nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt im Podcast zuhören. Es hat mich vorher rausgeschmissen und deshalb ist der Stream abgestürzt und deshalb bin ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Aber wir reden jetzt noch ein bisschen weiter über die österreichische Leistung. Wir wissen, Marko Arnautovic hat gesagt, er lässt es sein. Wer wird denn ihn ersetzen? Jetzt hat er sich doch mit 35 wieder in die Mannschaft reingespielt, Philipp. Haben wir da Leute, die sagen, die der nächste große Marko Arnautovic sein werden?
Naja, das ist eben so ein bisschen die Frage. Also, mal Punkt 1, von welcher Position reden wir jetzt? Reden wir von der Nummer 10? Da gäbe es unter Umständen einen Kevin Stöger, der aber auch nicht mehr ganz jung ist und der eigentlich unter Ralf Rangnick auch noch nie dabei war. Was die Stürmer angeht, dann ist das tatsächlich schwierig, weil es gibt international schon mal generell kaum wirklich Stürmer und in Österreich noch weniger wirklich jetzt von internationalem großen Format. Also es waren jetzt an potenziellen Mittelstürmern waren dabei bei der Europameisterschaft Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Maximilian Entrup. Aber bei allem Respekt vor Maximilian Entrup, ich glaube, er wird eher kein internationaler Superstar mehr. Ist auch schon 26. Und wenn wir uns anschauen, wer da so in den Nachwuchsmannschaften spielt, also die U21, da spielt da vorne der Christoph Lang von Rapid, der Theo Palau vom WAC, der Muki Huskovic von der Austria, auch mal der Yusuf Demir als falsche Neun im Übrigen. Bei der U19-Europameisterschaft 22 haben vorne gespielt der Nicolas Veratschnik, der jetzt als Rechtsverteidiger zu Mainz geht, und der Jakob Knollmüller, der bei Lafnitz spielt. Also es ist ein bisschen dünn,
Großer
was
Name.
danach kommt. Also es fehlt mir ein wenig, es fehlt mir ein wenig die Fantasie, wer da groß nachkommen soll und die Lücke schließen soll. Und jetzt ist natürlich der Marko Arnautović ein sehr spezieller Spieler. Einer, der jetzt nicht die große, nicht das große Tempo hat. Natürlich, ich meine, der Mann ist, 35 Jahre alt.
Ja.
Und
er hatte es mal.
Er hatte es mal. Er kann immer noch super die Bälle halten. Er hat, und das hat man gesehen in den Spielen, ein sehr großes Spielverständnis, das man auch nur mit einer gewissen Erfahrung irgendwann dann mal sich aneignet. Aber das ist, also man kann ihm nicht böse sein, dass er jetzt sagt, so und Dankeschön, auf Wiedersehen, weil ich meine, der Zahn der Zeit, der nagt an uns allen. Das wissen auch wir beide, die wir beide älter sind als Marko Arnautović.
Tja, ich rede für dich bitte, also Entschuldigung, ich werde nur besser. Ich meine, mittlerweile bewegt sich nicht mal mehr meine Webcam.
Ja. Solltest dich fragen, warum? Vielleicht will ich die Webcam auch nicht mehr sehen. Weil du vielleicht doch nicht besser wirst, sondern nur älter. Wir schweifen ab. Nein, aber der Punkt ist der, wer soll Marko Arnautović ersetzen? Ich weiß nicht. Ich jetzt hoffe, dass der Ralf Rangnick eine Idee hat. Weil mir fehlt es im Moment ein bisschen.
Sein Sturmpartner beim Spiel der Türkei, da kann man vielleicht noch kurz reden. Michael Gregoritsch ist ja dann später reingekommen, hat auch den Anschlusstreffer gemacht.
Auch schon 30?
Schon 30 ist ein bisschen wild, ja. Den kenne ich noch aus Kapfenberger Zeiten. Jedenfalls, worauf ich es eigentlich raus wollte, und das geht jetzt ein bisschen vom Sportlichen im engeren Sinn weg, hat aber nach dem Spiel ein erstaunliches Interview gegeben, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe.
Nee. Und auf Servus.tv, nicht?
Und auf Servus.tv, wo er eben gesagt, wo er mehr oder weniger ein Plädoyer für das gesellschaftliche Zusammenleben gegen die gesellschaftliche Spaltung und gegen rechts von sich gegeben hat. Ich hoffe, bei Servus.tv in der Infoschiene hat sich oben wer verschluckt dabei. Nachdem wir da wochenlang rechtsaußen Nachrichten von denen bekommen haben, in den Halbzeitpausen und nach den Abpfiffen. Also sehr erstaunlich und kommt auch ein bisschen in die, da merkst du, was es ausmacht, wenn ein Trainer vorangeht. Der Ralf Rangnick hat dasselbe oder was Ähnliches vor ein paar Tage vorher in der ZIB 2 gesagt. Plötzlich sagen österreichische Fußballer schöne Dinge im Fernsehen. Und das in einer riesigen Enttäuschung. Es war ja auch so, auch Marko Arnautović, der nach dem Spiel, ich glaube, es war er, der gesagt hat, er wünscht jetzt auch trotzdem den Türken alles Gute oder so. Also eine sehr versöhnliche, nicht so diese blöde Dummhau-drauf-Emotion, sondern
sehr reflektiert, sehr erwachsen, sehr reif.
Ja, auch großer Sportsgeist einfach so sagen. Ja, okay, es war wirklich blöd, wie wir da ausgeschieden sind, aber der Gegner hat es auch gut gemacht.
And you have to respect that.
Ja.
Ja, es ist eine Mannschaft, und das merkst du, die geht sehr respektvoll miteinander um, aber auch sehr respektvoll dem Umfeld gegenüber und auch dem Kontrahenten gegenüber. Das ist eine sehr positive Grundstimmung und das Team, das funktioniert halt auch wirklich als Team und funktioniert als Gemeinschaft. Und die Spieler untereinander und die Spieler unter Staff. Und die haben halt einfach auch alle schon einiges erlebt im Sport. Und die wissen, also dass Siege schön sind, aber dass Niederlagen eben auch Teil des Sports sind. Und ich finde solche Reaktionen wesentlich angenehmer als so in den Nullerjahren, wo noch die schlimmsten Schweinespiele zu gefühlten und emotionalen Siegen irgendwie hochgeredet worden sind. Da ist mir das jetzt wesentlich lieber. Also diese erwachsene Reflektiertheit. Also du merkst, da ist ein Team am Werk, das weiß, was es kann, das weiß, warum es so gut ist, wie es ist, und das aber auch weiß, warum in gewissen Dingen und in gewissen Aspekten des Spiels es einfach fehlt. Ich möchte jetzt nicht mal nur sagen, noch fehlt, weil das ist ja auch ein Wort, das in dem Fall zum Teil ein bisschen überstrapaziert wird,
aber es weckt so die
sie wissen, was sie können.
Als würde Österreich demnächst Weltmeister schlicht, weil sie sich noch weiterentwickeln. Das wird nicht
passieren. Sie wissen, was sie können, und sie wissen aber auch, was sie nicht können.
Aber das ist auch was, das hat Rangnick einfach schon lange vorgelegt, und ich glaube, wir gehen jetzt dann bald von Österreich weg, aber den Gedanken wollte ich noch machen. Man erinnert sich daran, dass wir gegen die Franzosen lange geführt haben, vor 2 Jahren in einem Spiel, und dann hinten nach, was haben wir es noch verloren, oder ist
Unentschieden? 1-1, irgendwie bis zur 85. Minute, dann haben die Franzosen noch ausgeglichen.
Und dann ist ihm im ORF gratuliert worden, dem Ralf Rangnick, zu einer guten Leistung, und er ist fast ausgezuckt. Und
ein tolles Ergebnis.
Ja, und er ist fast ausgezuckt, dass er gesagt hat, was wollt ihr, wir haben geführt bis kurz vor Schluss. Also von da weg, oder eigentlich die ganze Zeit, da gibt einfach eine sehr realistische, kompetente, aber auch sehr ruhige Linie vor. Und da, ja.
Fordernd, aber nicht überfordernd.
Voll. Ja, aber auch nicht über, ja genau, also einfach, ich glaube, er hat einen sehr guten Blick und kann super einschätzen, wo die Mannschaft wirklich sein kann, und das ist ja auch durchaus gut. Also
ja.
Die nächste Großveranstaltung kommt bestimmt, ob Österreich dabei ist nicht sicher.
Nein, natürlich, du kannst jetzt sagen, gehört Österreich zu den 16 besten Teams in Europa? Ja. Also da definitiv, absolut. Stand jetzt allerdings, Qualifikation wird so laufen, dass es 12 Gruppen, also die wird nächstes Jahr dann gespielt wieder, von März bis November, 12 Gruppen gibt. Die Gruppensieger sind qualifiziert, und die 8 Gruppenzweiten werden noch mit 4 Teams, die jetzt aus der Nations League dann noch sich für dieses Playoff qualifizieren, um 4 weitere Plätze spielen. Wieder Halbfinale, Finale, wie gehabt. Und Österreich ist nicht im ersten Topf. Das geht sich auch theoretisch gar nicht mehr aus. Sollte, wie es ist in den letzten Jahren Usus geworden ist, diese Qualifikation nach Nations League Resultaten ausgelost werden. Und es ist jetzt bei der UEFA nicht herauszufinden gewesen, ob sie das wirklich machen, aber es würde mich wundern, wenn nicht, weil das machen sie immer so, das heißt, die Nations League gibt. Und das heißt, 12 Gruppenköpfe, und das sind die ersten, zweiten, dritten aus den 4 A-Gruppen in der Nations League, und Österreich ist in der B-Gruppe, das geht sich nicht mehr aus. Das heißt, wenn Österreich aus dem zweiten Topf gezogen wird, wovon wir jetzt mal ausgehen, die Gruppengegner im Herbst von Österreich sind Norwegen, Slowenien und Kasachstan, dann wird Österreich entweder einen Gruppenkopf in der Qualifikation hinter sich lassen müssen, und du kannst jetzt An- und Abführung Glück haben, und da steht Ungarn da, du kannst aber auch Pech haben, da steht Spanien da. Oder eben sich durch diese 2 Playoff-Runden durchkämpfen, was Österreich grundsätzlich kann. Allerdings sind das 2 Spiele, 2 K.O.-Spiele, in denen, und das haben wir am Dienstag gesehen, es auch mal einfach blöd laufen kann.
Okay, wir sind, glaube ich, durch mit den wichtigsten zur österreichischen Mannschaft. Den Rest habe ich jetzt auch vergessen in unserer Verwirrung hier. Aber wir haben ja noch ein ganzes Programm vor uns. Es gibt ja noch Spiele bei dieser Europameisterschaft. Man kann es kaum glauben, obwohl Österreich draußen ist, wird noch irgendjemand Europameister. Und da stellt sich die ja doch recht einfache Frage. Philipp, sehen wir im ersten Spiel des Viertelfinales, nämlich Deutschland gegen Spanien, den zukünftigen Europameister? Einfache Frage, wie gesagt.
Vielleicht.
Lange Pause. Notieren Sie bitte im Skript, lange Pause.
Vielleicht. Möglich. Keine Ahnung. Das ist immer. Wir schauen jetzt doch schon seit ein paar Jahren so Fußballturniere. Also so seit 30. Und wir haben gelernt.
Bist du später zugekommen, oder?
Ja, wir haben gelernt, also dass, um es mit Paul Gascoigne zu sagen, ich mache keine Vorhersagen und werde das auch nie tun. Es ist auf jeden Fall ein Viertelfinale, das wahrscheinlich das von der Ausgangsposition das interessanteste von den Vieren ist, sagen wir es mal so. Und mit 2 Mannschaften, die bis jetzt einen im Ganzen recht guten Eindruck gemacht haben.
Ja,
und
wer ist der bessere Eindruck für dich?
Spanien. Aber weil die Spanier einfach noch viel souveräner waren, auch im Spiel gegen den Ball. Weil die Spanier, die haben wie viele Gegentore kassiert? Tun wir mal kurz zusammenrechnen. Ich würde so sagen, insgesamt eins. Das war ein Eigentor. Das war Robin Lallemand gegen Georgien jetzt eben in einem Achtelfinale, das im Ende ziemlich locker und ziemlich problemlos noch 4-1 gewonnen haben. Ja, genau, da war sonst kein Gegentor dabei. Und das ist, und das habe ich im letzten Podcast auch schon angesprochen, ich habe so ein bisschen Bauchweh, dass das deutsche Umschalten auf Defensive umgeht und so ein bisschen die Restverteidigung. Weil Deutschland ist jetzt in diesen Spielen meistens relativ viel Risiko gegangen im Spiel nach vorne, weil sie eben versucht haben, eben halt Tore zu erzielen. Und das ist dann zuweilen auch eben hinten auch mal ein bisschen schief gegangen. Ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel und ich bin extrem gespannt, wie es bei den Mannschaften anlegen werden. Ob es die Spanier so machen wie zum Beispiel gegen Kroatien, dass sie einfach den Gegner, dass sie den Ball eben nicht unbedingt haben müssen, sondern den Gegner hetzen, oder ob sie einfach die volle Kanone Ballbesitz machen. Ich würde es wahrscheinlich fast die erste Variante für gewinnbringender halten. Und wie es die Deutschen anlegen, ob es für sie okay ist, wenn Spanien den Ball hat und sie selber irgendwie schauen, dass sie konnten, oder ob sie der Abwehr dann vielleicht doch nicht ganz so über den Weg trauen, dass sie das so machen und vielleicht doch eben nach vorne spielen wollen. Also ich finde bei beiden Teams für mehrere Herangehensweisen Argumente dafür und dagegen. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, wie es Luis de la Fuente und Julian Nagelsmann anlegen werden.
Verständlich. Ich tue mir auch extrem schwer, mir das Spiel vorzustellen, weil es wirklich in jede mögliche Art und Weise ausgehen kann oder
sich darstellen, verlaufen kann.
Ja, sich darstellen kann, mal überhaupt von der Herangehensweise. Ich würde es schon sehr mutig finden von Nagelsmann, wenn er mit den Deutschen weiter so offensiv gegen Spanien spielt. Also das wäre wirklich, wir brauchen Eier, hat ein großer deutscher Philosoph mal gesagt. Oder was? Männer, wir brauchen Eier, irgend sowas hat er gesagt.
Eier, wir brauchen Eier, ja. wenn sie wissen, was ich meine.
Oliver Kahn, für alle, die es nicht
wissen. Ja, wussten wir, was er meint.
Ja. genau, und von dem her, also es wäre extrem untypisch, in einem Viertelfinale bei einer Europameisterschaft tatsächlich so viel Mut von Beginn weg zu sehen. Aber
wäre vielleicht genau das eben das Rezept, weil eben man nicht damit rechnet. Und vielleicht.
Ja, möglicherweise. Aber ich glaube, die Spanier könnten sich auch schnell darauf einstellen. Also ich würde so ungern ich das sage, weil ich ja Offensivfußball sehr viel mehr liebe und mutigen Fußball sehr viel mehr liebe als die vorsichtige Variante, aber raten würde ich sie ihm jetzt nicht unbedingt, wenn meine Karriere davon abhängen würde, dass ich sage, hey, gehen wir da vorn drauf, scheiß mal auf Hola Trio hinten. Lass mal das ein bisschen offen, die werden schon nicht durchfinden, die Spanier. Gleichzeitig würde ich den Spaniern nicht empfehlen, sich die Ausrichtung zu ändern. Bis jetzt. Also von dem her würde ich die Spanier leicht favorisieren. Also.
Wahrscheinlich ich auch, aber das ist jetzt auch sowas, was ein bisschen neu ist bei Spanien. Also in den letzten 15 Jahren hat man, wenn Spanien spielt, immer also genau gewusst, was da kommt. Das ist jetzt nicht mehr ganz 100% so seit diesem ersten Gruppenspiel, das sie gehabt haben in Berlin gegen Kroatien.
Naja, das heißt, du weißt nicht ganz, was kommt. Die Sache ist, sie können vieles. Ja,
sie können es auch anders. Ja. So, das ist richtig formuliert. Du hast gewusst, wie sie spielen und dass sie das können. Aber jetzt weiß man mittlerweile, die können auch ein bisschen was anderes. Und das macht das Spiel so unvorhersehbar bis zu einem gewissen Grad. Was da kommt. Also ich würde mich nicht wetten trauen auf dieses Spiel.
Ja, um die Teaser, die wir hier eben im Podcast geschrieben haben, auch ein bisschen gerecht zu werden. Also ich habe gefragt, wurde uns das Eurofinale gestohlen? Gemeint habe ich Ich wollte damit spielen, ob die Österreicher, ob den Österreichern das Finale gespielt, gestohlen wurde. Aber gemeint habe ich eigentlich, dass das hier das vorweggenommene Finale ist. Spanien gegen Deutschland. Für mich die zwei Mannschaften. Das sind die zwei Mannschaften, die ins Finale gehören.
Sehr doppeldeutig.
Ja, so schön, oder? Ich kann Sprache manchmal.
Fast als ob du damit dein Geld verdienen würdest.
Nur fast. Na, es war ein bisschen clickbaitig, aber trotzdem, also ich finde, es wurde uns das Finale gestohlen, als diese beiden Teams in denselben Ast gelost wurden. Und das insbesondere eben dadurch, wie das, oder insbesondere dementsprechend, wie das Turnier jetzt verlaufen ist und wie die beiden aufgetreten sind, weil Spanien, weil Frankreich und England und so weiter könnten sich so viel steigern, wie sie wollen, und auch die Niederlande, so richtig, dass man sich am Ende denkt, okay, das ist jetzt eine gute Mannschaft oder eine geile Mannschaft geworden, die da Europameister wird, wird es nicht mehr spielen. Dazu sind vier Spiele nicht unter aller Sau, aber wirklich nicht alle zu geil. Ja, bei England ja, bei Frankreich jetzt nicht weniger, würde ich sagen. Einfach zu viel. Also das wird nicht mehr begeistert, ganz einfach. Portugal ist vielleicht noch so ein bisschen der Außenseiter-Tipp. Für die das nicht gelten würde, die da durchkommen.
Naja, Portugal ist auch so ein bisschen ein eigener Fall. Also es ist wohl so, dass wir über keine potenzielle Finalpaarung uns so den Kopf zerbrechen können, wie über Deutschland-Spanien, wie denn jetzt die Rollen verteilt sind. Ich finde aber, dass auch die Rollenverteilung bei Frankreich gegen Portugal nicht gänzlich uninteressant wird. Ich glaube, dass es das weniger interessante Spiel wird. Aber es ist jetzt attraktiv nicht...
Bitte? Weniger attraktiv oder interessant?
Beides. Also ich glaube, dass das ein Spiel ist, in dem zumindest eine Mannschaft sich eher zurückhaltender agieren wird und die andere, also wenn Portugal so spielt wie gegen Slowenien, dann werden sie es gegen Frankreich hart haben. Also es ist halt bei Portugal, so sehr sie auch in ihren Formationen und Positionierungen immer wieder changieren und herumwechseln und wie flexibel das ist, aber am Ende weißt du halt doch, es dreht sich alles um den Kerl da vorne. Und es ist völlig egal, ob der seit 35 Jahren keinen Freistoß mehr versenkt hat. Es kommt niemand auf die Idee, den großen heiligen Ronaldo da vorne mal zu sagen, Alter, jetzt ist einmal wer anderer dran.
Und putzt die.
Ja, man. Es ist ja okay, und ich verstehe es noch irgendwo, wenn das ein Freistoß ist am Strafraum weg und der heizt dann mit 300 km/h drauf. Aber ich meine, wenn das Ding halb an der Seitenlinie liegt, wie das in einer Situation gegen Slowenien im Achtelfinale war, und der haut da direkt drauf, na, was soll denn das für einen Sinn haben? Das ist ja völlig Schwachsinn.
Also das war schon eine bedenkliche Situation, die letzten 20 Minuten der regulären Spielzeit bei Portugal und dann auch die komplette Verlängerung. Also ganz im Ernst, wenn das keine hochpolitische Entscheidung wäre, hätte ich gesagt, der Trainer muss das beenden. Der muss das Leid beenden, das der Ronaldo da gespürt hat. Weil abgesehen davon, dass ich ihn wirklich nicht mag, war der, also diese Verbissenheit und diese Überehrgeiz, mit dem er da alles zerreißen wollte die ganze Zeit, das war schädlich für die Mannschaft.
Ja.
Die hätten das locker.
Hat die eigene Mannschaft runtergezogen.
Die hätten das locker früher gewinnen können, wenn Ronaldo nicht unbedingt sein scheiß Tor schießen hätte wollen.
Und dann geht das fast noch schief.
Dann geht das
fast noch schief. Weil der Pepe dann noch den Ball verstolpert und aber der Benjamin Šeško nicht mehr die Körner hat, dass er das Tor dann macht.
Ja.
Also ja, ich meine, und Frankreich wird es wohl relativ ähnlich anlegen wie gegen Belgien, weil es funktioniert ja seit 10 Jahren, wie die das machen. Und die haben wirklich Abwehrspieler, die clever sind und die auch dann im Spiel soweit lesen können, dass die das den Portugiesen ähnlich schwer machen, wie es die Slowenien gemacht haben oder wahrscheinlich sogar noch schwerer.
Ich würde jetzt schon sagen, dass sie das haben, die Möglichkeiten haben, es ihnen schwieriger zu machen.
Ja, vermutlich. Ich meine, ist ja doch Frankreich und nicht Slowenien, bei allem
Genau.
Respekt vor Slowenien.
Ja.
Also, und die Franzosen, das hat man gegen Belgien dann auch wieder gesehen, die haben überhaupt kein Problem damit, wenn das 80 Minuten 0-0 steht, weil die wissen, was sie können und die wissen, dass das funktioniert dann am Ende schon irgendwie. Und es hat ja tatsächlich auch fast immer irgendwie
Das
funktioniert,
Spiel war
seit
der
Deschamps da
größte,
ist.
das war einer der größten Nothing Burger, die es in der
Ja,
Football
das ist ja
Geschichte gibt.
unfassbar. Ne?
Ah.
Da ist 85 Minuten nichts passiert und dieser abgefälschte Schuss zum 1-0 und das Ding war durch.
Katastrophe,
Und
wirklich.
das war ja auch nicht annähernd so intensiv wie damals das WM-Halbfinale war 2018, weil das war ja, da ist ja auch jetzt nicht viel passiert, aber das war sehr, sehr intensiv. Das war wirklich interessant, auch in diesen Nuancen, die damals passiert sind. Aber jetzt in diesem Achtelfinale ist nichts passiert einfach. Nämlich nichts. Und das war, ja, Belgien eines der größeren Mysterien bei diesem Turnier. Da wird sich schon auszahlen, wenn da mal ein investigativer Sportjournalist ein bisschen näher reinkramt, was da jetzt passiert ist in den letzten 2 Wochen. Weil Belgien verstehe ich gar nicht. Aber um Belgien soll es jetzt nicht gehen. Also,
Ja.
ja, also ich wäre schon eher überrascht, wenn Frankreich das nicht wieder mit der ganzen Routine und der Spielweise irgendwie dann am Ende gewinnt. Es sei denn, der Roberto Martinez macht das, was Fernando Santos im WM-Achtelfinale gemacht hat, nämlich den Ronaldo draußen lassen und auf einmal gewinnen die 6-1 gegen die Schweiz damals. Völlig überraschend, da war auf einmal Schwung da und das war schnell und das war unvorhersehbar. Aber gut.
Die Portugiesen hätten das Personal.
Ja, das hätten sie definitiv.
Komm, wir haben noch zwei Viertelfinals vor uns. Das nächste ist dann, was ich meine, welchen Tag?
England gegen
Samstagabend.
Schweiz.
Samstagabend, England gegen die Schweiz, 18 Uhr.
Na, Samstagvorabend, 18 Uhr, genau. England gegen die Schweiz in Düsseldorf.
Das wird auch kein Klassiker.
Kommt drauf an, für wen. Also, wenn die Schweizer ein langweiliges Spiel 1-0 gewinnen, dann ist es ein grandioser Klar-Klassiker in der Geschichte des SFV.
Das
Das ist
stimmt.
einmal definitiv. Ja,
Sehe
also
ich aber ehrlich
ich.
gesagt nicht kommen. Also,
Ja, also
ja, die Schweizer.
über England lasse ich jetzt mal dich reden, weil du kannst es irgendwie emotionaler als ich.
Emotional ist extrem schwierig als jemand, der England schon immer mochte und sich dann diese Kackleistungen anschauen hat müssen. Also, von Emotionen brauchen wir da nicht kommen, aber. Irgendwie ist genug Qualität in dem Kader, um auch mit schlechten Leistungen ein Team wie die Schweiz zu besiegen. Da kommt dann halt der, sowieso wie es halt jetzt wieder war im Achtelfinale, dann kommt halt der Bellingham, dann kommt halt der Kane, da passieren ein, zwei Sachen im Spiel und das genügt. Es ist ein Low-Scoring-Game und sie haben halt die Spieler, die den Unterschied machen können, auch wenn sie sonst überhaupt nicht gut spielen. Ich fürchte, das wird ein Mistkick und ich glaube, die Engländer kommen weiter.
Also, du erwartest nicht, dass ich an der Art und Weise, wie Gareth Southgate übrigens in seinem 100. Länderspiel als englischer Teamchef, du erwartest also nicht, dass der Southgate da jetzt an der grundsätzlichen Herangehensweise gegenüber den 4 Spielen, die wir jetzt über uns ergehen lassen mussten, etwas ändern wird.
Es wäre ungewöhnlich ein erstes und eine seltene Sache im Fußball, dass jemand im Laufe eines Turniers, wo die Stakes höher wären, risikoreicher zu spielen beginnt. Also von dem her schon mal nicht, ob qualitativ dann vielleicht irgendwie noch ein Level Up drin ist, dass zumindest das, was man da spielt, besser ist. Nicht unbedingt attraktiver, aber besser, das kann durchaus sein. Also die englische Mannschaft hat ja jetzt auch die letzten 6 Jahre unter Southgate, glaube ich, sind es nicht immer unattraktiven Fußball gespielt und nicht
Ja,
immer
vor
schlecht.
allem
Ne?
in Katar vor 1,5 Jahren. Das
Ja.
war richtig gut
Und auch
anzusehen.
in der Quali, glaube ich. Also ich habe da nicht so viele Spiele mir angeschaut,
Ja,
aber
die
die ich
haben.
gesehen habe, war es jetzt nicht, war jetzt, das war keine dysfunktionale Mannschaft. Ich finde auch jetzt so rein emotional und als Teamgefüge hat sie nicht dysfunktional. Es ist eine ziemlich seltsame Mischung, dass die Engländer hier sogar so wenig auf den Platz gekriegt haben bisher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Steigerung geben wird. Attraktiv, richtig, wird es nicht mehr. Aber Aber die qualitative Steigerung kann ja auch das sein, was dann den Unterschied macht zwischen raus im Semi oder doch um den Titel, also auch ernsthaft mitspielen, weil unattraktiv gut, das kann schon
unangenehm werden in einem Finale. Das hat Turnieren in der Vergangenheit nicht erst einmal zum großen Sieg im Finale dann geführt. So, und das vierte Viertelfinale, das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt spielt dort in Berlin im Olympiastadion die Niederlande eben gegen die Türkei. Bei den Türken ist Hakan Calhanoglu wieder dabei. Es ist auch Samet Akaydin wieder spielberechtigt. Und diesen Abwehrspieler, den werden sie brauchen können, denn Merih Demiral ist von der UEFA für 2 Spiele gesperrt worden für den Wolfsgruß gegen Österreich.
Ist ein bisschen schade, dass kein drittes. Ich finde die türkische Mannschaft insgesamt im Turnier sportlich und als Team eigentlich ist es sehr sympathisch aufgetreten. Das war auch vom Spiel gegen die Österreicher, also auch im Spiel gegen die Tschechen, das sehr chaotisch und sehr emotional war, waren nicht die Türken die was das eskalieren lassen haben. Das waren die Tschechen in dem Spiel. Auch im Spiel gegen Österreich, das war immer sehr sportlich fair. Warum man sich hinreißen lässt, dann mit einem solchen Gruß, also warum man sich hinreißen lässt, weil man ein Trottel ist natürlich, aber warum lässt man die Möglichkeit offen, dass der im Finale spielt? Das ist sicher in Ermessenslage gewesen, der UEFA zu sagen, okay, dieses Turnier ist vorbei für dich.
Naja, ich meine,
stell dir vor, das ist ein anderer faschistischer Gruß.
Ja,
sei es ein Italienischer oder ein Deutscher, der kommt in diesem Turnier nicht mehr zurück, zum Glück.
Der kommt bis Dezember nicht mehr zurück. Ja. Der ist 8 Spiele weg.
Ja.
Aber die Bedeutung der Grüße ist ja im Grunde genommen die gleiche. Ne?
Ja, es gibt jetzt wieder Leute, ich bin kein kompletter Experte für das, es wird jetzt Leute geben, die sagen, nein, das kann man auch anders deuten. Na, aber das kann man nicht anders deuten. Es ist einfach so, man weiß, was man da tut, wenn man das in die Runde zeigt. Es gibt andere Jubelgesten. Und dementsprechend, es ist eigentlich viel zu wenig. 2 Spiele sind zu wenig.
Aber ich bin überrascht, dass sie ihm überhaupt was gegeben haben, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber es wird jetzt, so blöd das klingt, ich glaube, dass das gar nicht den großen Unterschied macht. Sondern, weil, ja, dann kommt halt Samet Akaydin wieder zurück. Gespannt bin ich, ob die Türken die Fünferkette wieder beibelassen. Weil die haben ja in der Vorrunde immer mit Viererkette hinten gespielt und sind dann gegen Österreich mit der Fünferkette daherkommen. Das war auch tatsächlich der ursprüngliche Plan. Das ist jetzt nicht eine Reaktion gewesen auf das frühe 1:0. Die haben sich schon vor dem Anpfiff in dieser Fünferkette dann aufgestellt. Also du hast genau erkannt, das ist genau das, was sie vorgehabt haben. Und ich bin gespannt, ob sie das gegen die Niederlande dann auch so machen werden. Es wird gegen die Niederländer ein völlig anderes Spiel werden, weil die Niederländer ein Team sind, das einfach viel mehr über die individuelle Qualität kommt, als dieses sehr mannschaftstaktisch orientierte Spiel der Österreicher gewesen ist. Die Türkei hat gezeigt, dass sie gegen individuell stark besetzte Spitzenteams, wie es eben zum Beispiel in der Vorrunde Portugal war, große Schwierigkeiten haben. Tut mir ein bisschen schwer, dass ich jetzt einen ernsthaften Weg für die Türkei sehe, die Niederländer zu biegen.
Nein, weil die Frage ist, wie sind die Türken im Pressing? Das ist die Grundlage. Also,
ja,
und wie gut muss das Pressing das Pressing gegen die Holländer überhaupt sein? Die Holländer sind in diesem Turnier, wir haben es mehrmals gesehen, extrem in Schwierigkeiten gekommen, wenn man sie einfach nur mal angelaufen hat. Sie haben dann in den Spielen, wo sie gegen Teams gespielt haben, die es nicht besonders mit besonders hoher Qualität gemacht haben, das Pressing, irgendwo einen Weg gefunden.
Rumänien, Polen, ne?
Ja, aber sie haben, aber je besser es gemacht wurde, desto schwieriger. Und nicht immer, glaube ich, wird ihnen dieser Weg dann auch, wird sich die Qualität so zeigen, weil die Niederländer sind jetzt auch kein tadelloses Team, kein Spiel, das alle Dinge lösen kann, weil sie so viel individuelle Qualität haben. Das heißt, wenn die Türken da wirklich ein aggressives Spiel an den Tag legen und den Niederländern vorne auf die Zehen steigen, glaube ich schon, dass sie da einen Weg haben. Ich sehe da, Ich glaube, dass die Niederländer ordentlich aufgeatmet haben, als die Türkei sich durchgesetzt hat, aber,
ja.
Aber einen richtigen leichten Weg haben sie deshalb jetzt trotzdem nicht ins Viertelfinale.
Naja, gut, was heißt leichter Weg? Das ist ein Europameisterschaftsviertelfinale. Aber ja.
Ich meine jetzt auch mit Mannschaften, die einem besser liegen können. So.
Ja, schon. Ich traue es den Türken aber nicht zu, ein Pressing zu zeigen, das von den Strukturen viel besser ist als das, was die Rumänen gemacht haben. Und die Rumänen, erste Viertelstunde in diesem Achtelfinale, die haben es durchaus versucht, dass sie von denen draufgehen. Das hat tatsächlich bei den Niederländern auch irgendwo ein bisschen Wirkung gezeigt. Aber sie haben halt nicht das Format und nicht die Klasse, dass sie das mannschaftstaktisch so stark dann machen, wie es die Österreicher gemacht haben. Und dann war einfach am Ende die Qualität bei den Niederlanden groß genug, dass das geht.
Und umgekehrt, glaubst du, dass die Niederländer stabil genug sind, um die Qualität, die Türkei ja natürlich auch nach vorne hat? Wir haben es jetzt gegen Österreich nicht so gesehen, weil die haben nach 50 Sekunden geführt und danach nicht mehr so viel riskiert. Aber wir wissen schon, dass da was dahinter steckt. Also der Grund, warum die Österreicher dann so 20 Minuten, 30 Minuten auch ein bisschen vorsichtiger waren, war, dass sie wussten, die Typen können sich auch durchspielen im Notfall durch den.
Das stimmt, aber bei den Niederländern in der Abwehr, da steht ja auch ein Van Dijk und ein De Vrij und ein Ake. Also das hat ja schon auch Qualität, auch individuelle Qualität. Und die sind sehr robust, die sind wesentlich robuster, als es vor allem Arda Güler ist, aber auch als es die Flügelstürmer sind. Und vielleicht ist es einfach auch nur so ein bisschen der Wunsch der Vater, des Gedanken, dass eben ich diese türkische Mannschaft nicht besonders gern im Halbfinale sehen würde. Einfach auch wegen dem, was da jetzt eben im Nachgang von dem Österreich-Spiel war. Aber, nee, also mentale Stabilität auf höchstem Niveau kann man da jetzt sicher beiden nur bedingt zusagen, wobei die Türken, vor allem weil die Türken ja jetzt in den letzten 20, 25 Minuten von dem Österreich-Spiel ja eigentlich auch überhaupt keine Kontrolle mehr gehabt haben.
Wie schon gegen die Tschechen, also komplett die Kontrolle über das Spiel verloren, auch körperlich, glaube ich, ein bisschen eingegangen. Also das ist schon in beiden Spielen nämlich, war da am Schluss, waren nicht mehr viele Körner da, überrascht mich schon ein bisschen. Kann man sich, glaube ich, in den Niederlanden sicher auch nicht leisten, dass das nochmal so passiert.
Ja, weil bei den Niederländern, da kommt halt dann ein Wout Weghorst rein und das ist dann genau dieser Zielspieler, der ja den Österreichern dann in dieser entscheidenden Phase ja auch gefehlt hat.
Wirklich, also gefehlt hat uns eigentlich überhaupt nichts, außer das Tor.
Ja, außer das Tor, ja, stimmt schon. Aber ich habe mir auch den XG-Plot nachher ein bisschen angesehen. Ich war bei einigen Aktionen überrascht, dass die mit einem so hohen Wert dann bewertet wurden. Also da war gleich nach dem Anschlusstreffer von Michael Gregoritsch war eine Aktion, wo eine Halbfeldflanke aus 30 Metern in den Strafraum gehoben wurde. Der Baumgartner, glaube ich, war es, so halb mit dem Kopf nur hinkommt, aber den überhaupt nicht platzieren kann. Das ist irgendwo mit 0,5 oder 0,6 bewertet worden. Und ich dachte, da war ja eigentlich null Torgefahr da. Aber am Ende, ja, natürlich, es war die Chance vom Arnautovic vor dem 0:2. Es war natürlich die Krisenchance vom Baumgartner in der Nachspielzeit. Aber ansonsten waren es ja auch eher nur so Halbchancen.
Naja, Baumgartner schießt links vorbei, Baumgartner schießt rechts vorbei, es kommt die Flanke rein, die durchrutscht, den Baumgartner einen halben Meter zu weit wegspringt. Wenn der 20 Zentimeter, 30 Zentimeter weiter, weniger genau weg, ist es ein Tor.
Ja, aber das ist genau was ich auch geschrieben habe. Es haben immer so ein bisschen die paar Zentimeter gefehlt, dass aus einer Halbchance eine super Chance wird, ne?
Ja, aber das ist so, wenn eine Chance schlussendlich kein Tor wird, dann fehlen irgendwo ein paar Zentimeter. Wurscht, ob es links dabei ist, ob
der dran
ist. Also nicht die wenigsten Chancen enden so wie die allerletzte in diesem Spiel.
Aber es ist eine Option auf jeden Fall, wenn du Wout Weghorst vorne reinstellst, die Österreich in dieser Phase nicht hatte.
Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen noch Tipps abgeben. Es gehört sich ein bisschen so. Die vier Semifinalisten nach deiner Spielart?
Die Niederlande, die Schweiz, Frankreich. Schwierig.
Ich sag die Niederlande, England, Portugal und Spanien.
Dann sage ich noch Deutschland, damit wir nicht das Gleiche haben. Und ein kleiner Fun-Fact noch über das Spiel Niederlande gegen die Türkei. Das ist das einzige der vier Viertelfinals ohne englische Beteiligung.
Was könnte das jetzt bedeuten, meine sehr geehrten Damen und Herren? Was meint der Philipp damit?
Anthony Taylor ist der Schiedsrichter bei Deutschland gegen Spanien. Michael Oliver bei Frankreich gegen Portugal, England-Schweiz bei Daniele Orsato und Niederlande gegen die Türkei, Clément Turpin.
Orsato für mich bisher die beste Leistung in diesem Turnier als Schiedsrichter.
Orsato ist super.
Ja, wirklich, wirklich gut gepfiffen. Aber ich meine, es waren die Schiedsrichter grundsätzlich oft gut in dem Turnier. Mhm. Mich wundert trotzdem, dass sich zwei Engländer da jetzt ins Viertelfinale quasi gepfiffen haben. Mhm. Die englischen Schiedsrichter insgesamt hatten eine grauenvolle Saison in der Premier League. Mhm. Jetzt haben sie da zwei im Viertelfinale. Interesting.
Yes. So, und wir beide, also ob wir uns nach der WM EM wieder sehen, das hängt dann davon ab, was du mit deiner Webcam anstellst.
Ja, ich werde mir eine neue holen. Ich finde, dieses Videoformat war cool. Ich würde mich freuen, wenn wir natürlich ein bisschen Feedback kriegen, wie ihr das so findet. Mir hat das bis jetzt sehr viel Spaß gemacht und ich werde mir deshalb eine bessere Kamera kaufen. Das wäre sowieso ein Programm gestanden, auch wenn dieses Drecksding jetzt nicht den Geist aufgegeben hätte. Das heißt, auch alle Leute, die jetzt im Podcast zuhören, wir werden auch in Zukunft weiter auf YouTube sein.
Und es ist jetzt so, dass eben am 4.7. am Donnerstag ist mein Postmortem zum österreichischen Turnier, ich schon angesprochen, gekommen. Am Freitag, dem 5. ist noch geplant, das Roundup zu den 8 im Achtelfinale gescheiterten Teams, also das Zeitteil unseres Roundups. Und alles, was darüber hinausgeht, werden wir uns dann nach dem Finale wieder sehen und hören. Weil dadurch, dass Österreich jetzt nicht im Viertelfinale ist, besteht jetzt auch nicht die dringende Notwendigkeit, würde ich sagen, dass ich mich aus dem Urlaub podcastend melde.
Das ist korrekt. Damit Sie jetzt alle verstanden haben, der Philipp fährt jetzt auf Urlaub, weil er hat gesagt, Österreich kommt sowieso nicht ins Viertel und ins Halbfinale. Deswegen ist es ihm egal, dass er jetzt wegfährt. Und er hat sich jetzt einen Urlaub genommen. Das bedeutet aber auch, wir werden jetzt irgendwie wahrscheinlich keine Podcasts nach dem Viertel und Halbfinale zustande bringen. Also nach dem Finale glaube ich schon wieder, hast du gesagt. Das wäre möglich. Bis dorthin kann durchaus sein, wenn meine neue Webcam früh genug kommt, dass ich mich live einschalte und dass wir da gerne auch über diese Dinge sprechen, die da eben im Viertel- und Halbfinale spielen, vorgefallen sind. Und dass es eben nur mit mir auskommen müsst. Es wird aber wohl eher keine typische Podcast-Sendung sein. Das heißt, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, auf YouTube gehen und unseren Kanal abonnieren und natürlich unseren Podcast abonnieren auf ballverliebt.substack.com. Dort kriegt ihr dann alle wichtigen Infos, Analysen, sonst irgendwas, Podcasts immer rechtzeitig mit. Passt. Ich glaube, das wäre es jetzt, oder? Hast du noch was?
Alles gut.
Gut, dann bedanke ich mich dann für alle beim Zuschauen. Es hat witzigerweise keine Fragen an uns gegeben, aber es waren ziemlich viele Leute dabei, das finde ich cool. Und wir werden das beim nächsten Mal wieder so machen. Dann hoffentlich ohne abstürzenden Computer auf meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zum Finale, bis wir uns da wieder hören und ein super Viertelfinale schon mal bis dahin an diesem Wochenende. Tschüss, Baba.